Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Unser Gast ist Deutschlands erfolgreichster Filmemacher. Nach Sensationserfolgen wie Der Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise sagt er jetzt, es ist Schluss mit lustig und setzt stattdessen auf eine wahre Geschichte und auf Spannung pur. Am Donnerstag kommt sein erster Thriller in die Kinos, Ballon. Herzlich willkommen, Bulli Herbig.
Danke für die Einladung.
Herr Herbig, die Weltpremiere des Films gab schon letzte Woche in München mit Standing Ovations des Publikums und Sie konnten das leider nicht miterleben.
Nee, ich war dabei.
Krank im Bett lagen. Nee,
nee. Also ich war im Herzen dabei, aber nicht physisch anwesend und das war ziemlich bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erst habe ich versucht, es professionell zu nehmen, habe mir gedacht, gut, ist halt jetzt so, liegst halt flach, kannst nicht dabei sein, aber als dann meine Frau losgefahren ist zur Premiere, ist mir schon durch den Kopf geschossen, ja, jetzt hast du jetzt 6 Jahre deines Lebens mit diesem Stoff verbracht, steckt sehr viel Lebenszeit und Herzblut drin und jetzt kannst du da nicht dabei sein. Da war ich erst sehr, sehr traurig, aber dann ploppten tatsächlich so im 5 bis 10 Minuten Abstand die SMS rein und Clips und Fotos und Texte und ich konnte es gar nicht fassen, wie da die Stimmung war. Also
geistig haben sie das auf jeden Fall alles miterlebt.
Ja, ich wurde also gut versorgt mit Informationen und war natürlich danach auch wieder ein bisschen traurig, dass ich das nicht live erleben konnte, weil es war wirklich, muss man sagen, spektakulär.
Die Reaktion der Premiere-Gäste war ja insofern besonders spannend, weil sie ja eigentlich für eine ganz andere Art von Film stehen. Für Komödien, Klamauk, Parodien. Die Entscheidung, jetzt nochmal was ganz anderes zu machen, hat die auch was damit zu tun, dass sie in diesem Jahr 50 geworden sind?
Diese Frage wird mir häufig gestellt.
Ja, sie liegt irgendwie nah, ne?
Ja, ja. Ich muss sagen, ich habe diese Weichen ja, sagen wir mal, vor 6, 7 Jahren gestellt. So. Und ich gebe zu, dass ich mit meinem 40. Geburtstag also jetzt keine Probleme hatte, aber ich bin so ein bisschen man macht so Kassensturz und überlegt so was.
Ja, was in der Hälfte des Lebens, ne?
Ja, also wenn es gut läuft, ja. Also so und damals hatte ich so gedacht, naja, okay, jetzt man kann sich ja nicht beschweren. Also ich bin ja wirklich mit viel, viel schönen Erfolgen auch gesegnet gewesen, aber habe für mich selber natürlich auch so festgestellt, dass das irgendwo mal, ja, für mich so einen kreativen, Ich stoße so an meine kreative Grenze, was die Komödie betrifft, weil man irgendwie gefühlt schon alles gemacht hat. Und ich komme ja eigentlich, wenn man so will, tatsächlich vom Thriller. Also ich mit 10, 11 Jahren habe ich meinen ersten Alfred Hitchcock gesehen. Und da habe ich entschlossen, Filmemacher zu werden.
Okay, ich wollte gerade sagen, ich komme vom Thriller. Dann könnte ich auch sagen, ich komme vom Thriller.
Gefühlt, ja.
Nein, den habe ich, glaube ich, auch in dem Alter gesehen.
Ja, genau. Und dann später war Spielberg mit Weißer Hai. Das sind die Filmemacher, die mich inspiriert haben und die ich
also man kann sagen, Sie haben Jahrzehnte gebraucht, bis Sie jetzt endlich das machen können, was Sie immer machen wollten.
Das nicht. Ich habe natürlich das große Glück gehabt, Genre-Kino zu machen. Das hat mir die Komödie ermöglicht. Also man kann natürlich über alle Filme, die man so gemacht hat jetzt oder ich gemacht habe, so mit dem Bügeleisen drüber gehen und sagen, okay, das ist alles Komödie. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist es Genre-Kino gewesen. In Deutschland hast du nicht so oft die Möglichkeiten, Western zu machen oder Science-Fiction oder auch mal einen Abenteuerfilm wie Vicky oder einen Animationsfilm. Und da habe ich mich so ausgetobt. Also insofern ist jetzt für mich die Konsequenz, da mal einen Thriller zu machen, also für mich persönlich total klar.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Herbig, wir werden gleich noch intensiv über Ballon sprechen, damit wir Sie aber gleich zu Beginn auch mal als Mensch, Bulli Herbig, ein bisschen besser kennenlernen. Habe ich ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Wenn mir früher jemand gesagt hätte, du wirst mal Deutschlands erfolgreichster Filmemacher.
Ich hätte das zur Kenntnis genommen, hätte ein wenig ungläubig gefragt, echt? Und hätte dann gesagt, oh, da freue ich mich drauf.
Dass ich auf dem Bavaria-Filmgelände mit dem Bulliversum ein eigenes Museum habe.
Ja, das hat tatsächlich also auch was Emotionales, weil ich auch mit 12, 13 bereits mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben habe, um die Bavaria-Filmtour mitzumachen. Bin da ganz ehrfürchtig durchs Boot gelaufen, damals die Requisiten oder diesen Drachen von Unendliche Geschichte bewundert und jetzt heutzutage da mein Büro zu haben, dann steht da das Bulliversum, das ist schon was Besonderes. Auf der anderen Seite, das hat vielleicht auch was mit der 50 zu tun, bei mir hat sich immer alles so automatisch ganz harmonisch ergeben. Also auch die Tatsache, dass das Bulliversum jetzt dann umgebaut wird in ein Museum 100 Jahre Bavaria Film, das kommt jetzt auch sozusagen alles zusammen. Und dass ich dort auch dann stattfinde als Filmemacher neben, sagen wir mal, Fassbinder, Billy Wilder oder eben auch durchaus Alfred Hitchcock, die dort gedreht haben, das passt alles so in diesen Reifeprozess. Und das ergibt sich aber so aus einer, nicht aus einem Ehrgeiz oder aus einer Ambition, sondern so ganz natürlich. Und das gefällt mir. Und da steckt man immer in so einem Wandel, der einen selber so ein bisschen überrascht dann auch manchmal.
Seit ich Vater bin.
Ja, habe ich natürlich eine andere Sicht auf Dinge oder auf Situationen. Mir hat das auch sehr geholfen bei der Inszenierung dieses Films jetzt, Ballon. Also wie weit gehst du, um deinen Kindern ein Leben in Freiheit zu ermöglichen oder ihnen überhaupt ein besseres Leben zu ermöglichen? Das sind so Dinge, die konnte ich weitaus besser nachvollziehen als eben noch vor 10 Jahren zum Beispiel.
Der letzte Film, den ich im Kino wirklich großartig fand, war?
Es muss ich tatsächlich überlegen. Also so richtig großartig.
Ja, außer dem eigenen natürlich.
Ja. Also so richtig, richtig, richtig großartig.
Mhm.
Also wo so alles gestimmt hat.
Ja.
Also nicht nur so ein bisschen gut, sondern auch,
richtig,
wo man sagt,
richtig,
so
richtig gut.
Das war Forrest Gump.
Das ist lange her.
Das ist lange her, ja. Ja, aber wenn ich jetzt so, also so richtig, richtig, richtig gut. Ne? Es gab ein paar gute Filme, aber sie haben mir nach richtig, richtig, richtig gut gefallen. Mhm. Und da muss ich sagen, war Forrest Gump schon... Ist auch einer meiner All-Time-Favorites immer noch.
Das ist ja dann fast ein Jahrhundertfilm, wenn man guckt, wie lange der zurückliegt.
Ja, ja.
Der Traum, mal in Hollywood zu leben.
Ja, habe ich abgehakt. Konnte ich abhaken. Ist natürlich durchaus ein sehr alter Traum. Hatte ich auch schon als Teenager, weil man eben, wenn man Filme machen will, ist das so das Eldorado. Und ich hatte aber relativ viel Glück von Anfang an. Also ich hatte dann so mit Anfang 20 ja schon meine Firma und... Bin so von einer Produktion in die nächste so reingeschlittert und das lief ja auch alles ganz hervorragend, aber irgendwann habe ich mir gedacht, naja, was machst du denn jetzt mit diesem Traum? Kannst du ja nicht mit 80, 90, wenn es gut läuft, irgendwo sitzen und sagen, na, jetzt habe ich das nicht ausprobiert. Dann bin ich vor 4 Jahren mit der Familie rüber, so ganz amtlich, so ein Haus gemietet, der Kleine ist da in den Kindergarten gegangen, hat dann auch irgendwann mal so versucht, irgendwie das reale Leben dann auch so mitzumachen, mit Meetings, die dann automatisch passieren, mit all dem, was so dazugehört. Und am Anfang habe ich gesagt, hier gehen wir nicht mehr weg. Das ist es jetzt. Das ist L.A. absolut. Das
Nonplusultra.
So. Und dann ist was passiert, womit ich einfach nicht gerechnet habe. Ich habe nach 2 Monaten Heimweh gekriegt und so massiv, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, lass uns wieder nach Hause gehen. Also ich glaube, es ist ganz gut, nach L.A. zu gehen und dort auch gerne für eine längere Zeit sich inspirieren zu lassen, die Batterie aufzutanken. Aber die Filme, die würde ich gern zu Hause machen, weil da kann ich dann wirklich machen, was ich will.
Wenn ich einen Tag in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, würde ich wählen.
Ja, Trump. Dann würde ich alles rückgängig machen, was der Vollidiot bisher angezettelt hat.
3 Eigenschaften, die mich in erster Linie charakterisieren, sind.
Also ich glaube, ich bin ungeduldig, kann es aber gut kaschieren. Also man, glaube ich, merkt es mir nicht an. Dann bin ich so ein bisschen spießig.
Inwiefern?
Ja, auch da kämpfe ich gegen an. Also ich versuche immer zu vermeiden, den Gästen zu sagen, sie sollen bitte die Schuhe ausziehen. Ich bin dann immer ganz froh, wenn sie es von alleine anbieten. So. Und dann, glaube ich, spielt Humor in meinem Leben schon eine sehr, sehr große Rolle. Also egal in welcher noch so tragischen Situation. Ich glaube, dass einem das echt besser durchs Leben hilft.
Wenn ich meinem Sohn einen guten Ratschlag mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Immer auf den Bauch hören. Der Kopf kann schon mitmachen, aber wenn das Gefühl nicht stimmt, dann don't touch it.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich habe den Film schon vorab sehen können. Es geht um eine wahre Geschichte, um 2 Familien, die 1979 zusammen aus der DDR im Heißluftballon geflüchtet sind. Und ich muss gestehen, ich hätte gar nicht erwartet, dass es so spannend wird. Denn am Anfang habe ich gedacht, wie soll das funktionieren? Man kennt das Ende ja schon, dass die Flucht nämlich geglückt ist. Hatten Sie da keine Bedenken?
Jetzt haben Sie alles verraten. Das ist so ein bisschen wie bei Titanic, ne? Wo man sich dann auch fragt, oder damals gefragt hat bei James Cameron, was dreht er jetzt da, die 10. Verfilmung? Man weiß doch, was mit dem Kutter passiert. Und ich bin damals auch ins Kino gegangen und habe mich so zurückgelehnt mit meinem Popcorn und habe gesagt, naja, jetzt zeig mal, was du kannst. Jetzt will ich mal sehen, was da Special-Effekt-mäßig so los ist. Und dann hat der Film aber es geschafft, in 2 Stunden mich dermaßen zu bearbeiten, dass ich am Ende gehofft habe, dass dieser Kutter vorbeifährt an diesem Eisberg. Ja. Und das habe ich mir so ein bisschen zum Vorbild genommen, dass ich mir so gedacht habe, okay, klar. Man kennt womöglich die Geschichte, gibt eine Generation, die sie nicht kennt, für die ist es vielleicht dann noch ein Stück weit spannender. Aber was muss man tun, um diesen Film trotzdem so zu gestalten, dass Menschen, die also zumindest ahnen oder wissen, wie der Film ausgeht, trotzdem mitfiebern können. Und ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe natürlich den Familien vorher den Film gezeigt, sowohl der Familie Wetzel als auch der Familie Strelzig. Und der Herr Wetzel war von Anfang an skeptisch, weil er ja die ursprüngliche Verfilmung von 81 von Disney...
Die gab es also, nämlich auch noch, ja, genau.
Also ich sag's jetzt mal ganz diplomatisch, diesen Film mochte er so gar nicht. Und er war da sehr enttäuscht. Und ich saß eben mit diesen beiden dann im Vorführraum. Es war 2 Stunden mucksmäuschenstill und ich dachte, oh, jetzt überhaupt kein Kommentar. Wie geht das aus? Der Film war zu Ende und bei der Petra Wetzel hatte ich das Gefühl, war das eine förmlich emotionale Explosion. Also der... Ihr liefen die Tränen runter. Sie hat mit einer Wucht in ihre Hände geklatscht, hat sich um meinen Hals geworfen, hat wirklich mit zittriger Stimme gesagt, also wenn jemand weiß, wie es ausgeht, ich war ja dabei, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wir schaffen es nicht.
Ja.
Und dann habe ich den Günther Wetzel angeguckt, der mich so ganz glücklich, selig anlächelte und meinte, es ist ein ganz, ganz toller Film geworden. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, da ist was Gutes passiert und da haben wir was richtig gemacht mit dem Film.
Sie hatten ja nicht nur das Problem, dass es eine Verfilmung von Disney aus dem Jahr 1982 schon gab, sondern auch, dass die beiden Familien, Wetzel und Strelzig, die Rechte an ihrer Geschichte komplett an Disney verkauft hatten. Das heißt, sie mussten erstmal wieder die Rechte kriegen, ja, um ihren Film drehen zu dürfen.
Und das war ein Stück weit, es war fast absurd, ja, weil für mich war natürlich wichtig, beide Familien ins Boot zu holen und mir sozusagen von ihnen auch das Vertrauen zu holen. Und das haben sie dann getan. Also beide Gespräche waren lange und intensiv und war auch nach wenigen Minuten klar, dass ich das ernst meine und dass ich es ehrlich meine. Und irgendwie so vom Gefühl dachte ich mir, dürfte ich mal die Verträge sehen. Es gab ja diesen Film schon mal. Und dann habe ich das irgendwie von 2, 3 Anwälten klären und checken lassen und alle haben gesagt, nee, da musst du, so blöd das klingt, jetzt dir die Remake-Rechte holen. Und da ging eigentlich die Odyssee erst richtig los. Also,
weil Disney das nicht so leicht rausrücken wollte.
Ja, also es ist halt ein großes Hollywood-Studio und die erstmal per se haben sie natürlich die Haltung, warum? Also das ist bei uns im Rechtekeller, warum sollen wir das hergeben? Und vor allem, warum dem Typen? Da, diesem Komiker aus Bayern.
So. Und, aber sie hatten prominente Unterstützung von Roland Emmerich.
Naja, also das hat ein bisschen gedauert bis dorthin, weil ich habe es natürlich ein paar Jahre versucht. Ich habe mir da bestimmt 2 Jahre die Zähne ausgebissen. Hat wiederum aber der Entwicklung des Drehbuches ganz gut getan, weil wir mussten es liegen lassen. Wir haben es mit Abstand wieder angeguckt. Also auch der Prozess war gut für den Film. Aber eines Tages war es dann so weit, dass klar war, ich kriege die Rechte nicht. Und dann war ich so verzweifelt, bin in den Flieger gestiegen und bin nach L.A. geflogen und habe den Roland Emmerich besucht. Habe ihm das erzählt. Der hat das ganz schnell begriffen, nach einer Viertelstunde. Und wie man so schön sagt, long story short, er hat gesagt, ich rufe da mal an. Er kannte die richtigen Leute bei Disney. Und eine Woche später hatte ich da meinen Termin. Und somit bin ich Roland natürlich sehr dankbar, weil ohne ihn hätte ich den Film dann letztendlich auch nicht machen können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ja gesagt, das ging immer hin und her, um die Rechte von Disney für den Film zu bekommen. Ohne Roland Emmerich hätte es nicht funktioniert. Es hat sich alles verzögert von der ersten Idee, diesen Film zu machen, bis jetzt, wo er im Kino tatsächlich kommt. Wie viele Jahre hat das gedauert?
Ja, 6 bis 7 Jahre hat das gedauert.
Also eine verdammt lange Zeit.
Ja, das ist jetzt keine Seltenheit bei größeren Filmproduktionen. In der Regel dauert es auch eine Weile, bis die Filme finanziert werden. Also insofern braucht man da Geduld und auch ein dickes Fell. Aber
da muss einem auch sehr viel an dem Stoff liegen, dass man daran festhält.
Absolut.
Was war das für Sie, das Besondere an diesem Stoff, an diesem Fluchtversuch auf der DDR, dass Sie gesagt haben, und genau diesen Film will ich machen?
Da kamen 2 Dinge zusammen. Also zum einen natürlich die ganz große Lust, überhaupt einen Thriller zu machen und dann auch den richtigen Stoff dafür zu finden. Dann ein Stoff, der ein Stück weit auch die entsprechende Unterhaltung auch bietet. Also ich finde ja, selbst bei einem Drama und bei einem Thriller, das vermisse ich manchmal bei deutschen Produktionen, wird der Unterhaltungsaspekt oft vernachlässigt. Ne? Also das heißt ja nicht, nur weil man jetzt einen ernsten Stoff macht, muss man die Leute unbedingt langweilen. Das ist für mich ein absoluter Albtraum. Also da die Leute im Kino zu langweilen, ist für mich eine...
No-Go.
Ja, ein No-Go, richtig, eine Sünde. So, ja. Und dann kommt hinzu, dass mich dieser Stoff tatsächlich viele, viele Jahre auch beschäftigt hat. Also man muss dazu sagen, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich bin 68er Jahrgang. Ich gehöre zu einer Generation, die mit der DDR groß geworden ist. Für mich war das absolut normal, dass die da ist. Ich habe die nicht in Frage gestellt. Wir hatten auch keine Verwandten, Bekannten in der DDR. Es hat mich nicht interessiert. Also wir hatten unseren Alltag selbst irgendwie zu bewältigen und Trotzdem habe ich dann plötzlich Anfang der 80er diesen Film im Fernsehen gesehen, mit dem Wind nach Westen. Und ich konnte das politisch und sozusagen en detail nicht richtig zuordnen, aber es hat mich einfach total gefesselt, dass da eine Familie von dem einen deutschen Staat in den anderen deutschen Staat flüchten will, weil sie offensichtlich unter Bedingungen dort leben müssen, denen sie entkommen wollen. Das war für mich total faszinierend, dass sie auch diesen Wagemut dann entwickelt haben, diesen Ballon zu bauen, da einzusteigen und nicht nur das eigene, sondern auch das Leben der Kinder zu riskieren. Das hat mich nie mehr losgelassen.
Ich denke, das ist auch die Frage, die jeden, der diesen Film sieht, beschäftigt und die sich jeder selbst stellt. Hätte ich den Mut gehabt, mich in einen selbstgebauten Ballon zu setzen und damit über die Grenze zu fliegen und das mit 4 Kindern? Also ich gestehe, ich habe die Frage für mich mit Nein beantwortet. Wie sieht denn Ihre persönliche Antwort aus?
Das ist eine sehr hypothetische Frage, weil man in der Situation einfach nicht ist. Ne?
Ja, also aber trotzdem beschäftigt man sich ja
klar,
mit der Frage.
Also ich habe, nachdem ich ja diesen Ballon habe auch nachbauen lassen, das war mir auch wichtig, dass das keine digitalen Tricks sind, sondern dass die Schauspieler diesen Ballon sehen, anfassen, spüren können, dieses Monster auch vor sich haben, auch diese Gefahr anders darstellen können, wenn sie das direkt vor ihrer Nase haben.
Das war der größte Heißluftballon
damals,
Europas,
ja,
den diese beiden Familien zusammen auf einer alten Nähmaschine zusammengeschustert haben.
Ja, das war denen auch nicht klar.
32 Meter hoch.
Ja, das war denen nicht klar. Die wollten halt auf Nummer sicher gehen und haben halt groß genug gebaut, dass alle reinpassen. Aber man muss sich mal vorstellen, diese Plattform, ne, das ist ja 41 mal auf 41, da in der Mitte diese Gasflaschen, diese Fläche, auf der sie saßen. Dieses Metall war 0,8 Millimeter dick. Nicht 8 Millimeter, 0,8 Millimeter. Und das auf 2000 Meter Höhe. All diese Faktoren, ich glaube, das war denen auch nicht klar, als sie am Boden in diese Gondel eingestiegen sind, wie hoch das jetzt geht und wie sich das da oben anfühlt. Aber
also ich wäre nicht eingestiegen.
Ich wäre wahrscheinlich auch nicht eingestiegen.
Nein.
Aber ich, sag mal so, jetzt kommt ja immer darauf an, wie man aufwächst, in welchem Umfeld man aufwächst. Aber so wie ich heute denke, so wie ich heute fühle, kann ich zumindest sagen, dass ich mit Sicherheit auch versucht hätte, von dort wegzukommen. Ich wäre wahrscheinlich nicht im Ballon gestiegen, aber ich hätte mir was anderes ausgedacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie hatten ja eine Chance, die Filmemacher von Disney in den 80er Jahren nicht hatten. Sie konnten Einsicht in die Stasi-Akten nehmen und konnten sehen, wie dieser Fluchtversuch auf der anderen Seite bewertet wurde. Es gab ja 2 Fluchtversuche. Die eine Familie Strelzig hat schon mal versucht zu fliehen im Heißluftballon. Das ist gescheitert. Sie mussten den Ballon zurücklassen und haben dann mit den Wenzels zusammen einen zweiten Ballon gebaut. Nur, dass wir mal einen Eindruck kriegen, durch wie viel Stasi-Akten haben sie sich da gewälzt?
Also glücklicherweise hatte ich 2 sehr, sehr gute Drehbuchautoren, die Kit Hopkins und den Thilo Röscheisen, die mir das abgenommen haben. Also in der Drehbuchentwicklung all die Jahre ging es immer darum, dass ich erstmal per se gesagt habe, wie ich mir den Film vorstelle. Aber all diese Recherche bis ins kleinste Detail wurde mir glücklicherweise abgenommen und man hat mir dann das Ergebnis präsentiert. Das hat mir natürlich viel Zeit auch gespart. Was meine Form der Recherche aber war, ist, dass ich vergleiche das immer, wie wenn damals, als meine Frau schwanger war, habe ich überall nur schwangere Frauen gesehen. Das ist irgendwie so, ne? Und in der Zeit, in der ich mich jetzt mit diesem Stoff beschäftigt habe, die letzten 5, 6 Jahre, hatte ich das Gefühl, jeder spricht mich auf die DDR an. Entweder habe ich es ausgestrahlt oder vielleicht habe ich auch die richtigen Fragen gestellt. Ob das ein Taxifahrer war, in irgendwelchen Hotels, in irgendwelchen Biergärten, überall hatte irgendjemand immer irgendeine Geschichte. Das habe ich aufgesaugt. Und diese Geschichten, ich sag mal, das war für mich wie so ein Mosaik. Da hat sich ein Bild ergeben. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich diese Zeit hatte, mich dort einzuarbeiten. Mal abgesehen von Stasi-Akten und irgendwelchen Fakten, die dann noch on top hinzukamen. Aber mir ging es um die Stimmung.
Also Sie haben angefangen, die DDR zu fühlen,
ja,
den damaligen Zustand,
ja, und
das nachzufühlen.
Und deshalb ich bin in Bayern aufgewachsen, ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit diesem System. Aber es hat sich sozusagen in mich so reingeschlichen und ich habe irgendwann auch gesagt, dieser Film braucht genau diese DNA. Deswegen auch Schauspieler, die noch Kontakte oder zumindest mit der DDR in Berührung gekommen sind. Teammitglieder, unser Tonmann zum Beispiel. Ich habe den gebeten beim Dreh, wenn du irgendein falsches Wort hörst, sag sofort, wir drehen gleich nochmal.
Ja, also Sie wollten möglichst dicht dranbleiben, ja, an der Stimmung, an der Situation.
Absolut. Wir haben
der DDR in den 70er Jahren.
Ja, selbst die Ausstattung hat den Original-Tapetenkleber benutzt, damit die Tapeten auch so wellig sind und sich so von der Wand lösen, wie das eben damals war. Und all diese Dinge haben dafür gesorgt, dass wir eine Atmosphäre geschafft haben, dass Leute wie zum Beispiel Thomas Kretschmann, der ja den Stasi-Offizier spielt, der selbst geflohen ist, der ist jeden Abend, hat er erzählt, fix und fertig nach Hause. ins Hotel und musste erstmal wieder runterkommen, weil ihn das alles so aufgewühlt hat, weil er diese Welt wieder riechen konnte, weil für ihn auch alles so gestimmt hat. Und das waren für mich so Faktoren und auch...
Nur mit dem Unterschied, dass er da quasi den Stasi-Leutnant in dem Film spielt, also auf der anderen Seite war, auf der Seite, vor der er geflohen ist.
Ja, selbst. Leuten, denen er auch schon gegenüber gesessen ist. Und das wühlt Leute auf. Und ich musste auch lernen oder habe gelernt, dass es eben kein Schwarz-Weiß gab. Man kann nicht prinzipiell sagen... Alle hatten die gleiche Haltung oder hatten dasselbe Gefühl. Natürlich gab es Leute, die sich mit dem System auch in irgendeiner Form arrangiert haben oder arrangieren mussten. Deswegen war mir in dem Film auch wichtig, dass jede Figur, jeder Charakter, der da so auftaucht, der steht für eine gewisse Haltung innerhalb dieser Gesellschaft.
Wie groß war denn der Aufwand, den die Stasi damals betrieben hat? Das konnten Sie ja oder die Drehbuchautoren aus den Stasi-Akten rekonstruieren, um die Leute zu schnappen, diese wenigen vier Leutchen, die erst diesen ersten Fluchtversuch unternommen haben.
Naja, ganz enorm, weil, also ich meine, jeder Fluchtversuch war erstmal ein Tritt in den Hintern für das System. Aber jemand, der natürlich so auf so spektakuläre Art und Weise dem Land entflieht, war natürlich für das ganze System und gerade für die Staatssicherheit ein absoluter Albtraum. Und letztendlich war es ja dann auch so weit, als die Flucht gelungen ist, das ging um die Welt. Das ist, ich glaube sogar sagen zu können, das ist die berühmteste Fluchtgeschichte der DDR, die es überhaupt gibt. Also da wurde natürlich alles in Bewegung gesetzt. 300 Mann wurden da angesetzt, die einfach nur diese Familie jagen sollten. Wenn man sich das so heute vorstellt, nur weil jemand in die Freiheit will, was dafür ein Aufwand betrieben wird, das ist aus heutiger Sicht einfach unvorstellbar und ich hoffe, dass es nie wieder zu sowas kommt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Habig, Sie selbst sind 1968 in München geboren, als Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Das war Ende der 60er und in den 70er Jahren sicherlich auch nicht so einfach, oder?
Es war nicht salonfähig, also insofern wurde man sicherlich auch ein bisschen schräg angeguckt. Und,
haben Sie das gemerkt als Kind?
Als Kind nicht, nee. Also ich muss im Nachhinein sagen, dass meine Mutter das unglaublich, wie sie das hingekriegt hat. Also musste ja, hatte ja einen 9-to-5-Job. Also es war jetzt nicht so, dass man dann früher nach Hause gehen konnte und damals...
Waren Sie da?
Das ist eine gute Frage. Ich war erst mal im Kinderkrippe, Kindergarten, Tagesheimschule. Also ich war immer später dann im Internat und dann auch noch beim Wehrdienst. Also ich habe alles mitgemacht.
Alles an Betreuung.
Genau. Ja, also ich musste mich immer irgendwie arrangieren. Also wir sind auch mehrfach umgezogen. Bin auch mehrfach immer wieder in neue Klassen gekommen.
Und dem Job der Mutter dann geschuldet, oder?
Ja, weil man natürlich auch, das hatte was mit Wohnungen zu tun, die man sich leisten oder nicht leisten konnte.
Was hat Ihre Mutter gemacht beruflich?
Das ist dasselbe, was sie heute arbeitet sie für mich. Also immer noch. Lohnbuchhaltung. Und da ist ja das Herzstück eines jeden Unternehmens. Und wenn du da jemanden hast, dem du vertrauen kannst, ist das schon mal nicht verkehrt.
Also Ihre Mutter war eine sehr tatkräftige Frau. Ja. Hatten Sie Kontakt zu dem Vater damals oder gar nicht?
Gibt's sozusagen. Hat nicht stattgefunden. Also kann ich auch gar nicht so sagen. Gibt's keine Geschichten zu. War nicht anwesend.
Sie sind selbst ja Vater geworden vor 8 Jahren. Wie wichtig ist es Ihnen dann als Vater präsent zu sein heute?
Sehr. Absolut.
Gerade aus der eigenen Erfahrung.
Ja, nein, also ich finde das jetzt sogar noch unverständlicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich genieße jede Sekunde, jeden Moment. Also das ist so, man merkt auch, was man da so mitgibt und was man so vorlebt, wird so imitiert und das finde ich so süß. Und so
was ist Ihnen denn wichtig vorzuleben oder Ihrem Sohn mitzugeben?
Respekt vor allem. Respekt, Benehmen, Anstand. Sicherlich auch für Dinge, an die man glaubt, zu kämpfen, aber auch auf eine gewisse Art und Weise, bei denen andere nicht zu Schaden kommen. Man muss niemanden gegen Schienbein treten, um selber Erfolg zu haben und wie gesagt, seine eigenen Talente entdecken und nutzen. Und ich merke, dass er ganz woanders hin tendiert. Er ist unheimlich gut in Mathe, das verstehe ich gar nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht.
So kann ich. Okay, so da frage ich, gucken sich meine Frau und ich immer an und sagen, wo kommt denn das jetzt her? Also, interessiert sich auch gar nicht so sehr fürs Filmemachen, finde ich auch in Ordnung. Er ist neugierig und fragt viel und das ist manchmal anstrengend, aber ist mir lieber, als wenn er die ganze Zeit schweigend und gelangweilt in der Ecke hockt.
Und Sie waren als Kind ganz anders? Also für Mathe haben Sie sich nicht interessiert?
Nee, ich würde nicht sagen anders. Also manchmal erkenne ich mich sogar selbst. Das ist irgendwie das ist ja auch so erstaunlich, ne? Und er entlarvt einen. Also Kinder können Erwachsene ja auch unheimlich gut entlarven, indem sie sehr intelligente Fragen stellen. Dann, er hat einen guten Humor, das liebe ich auch und... ich schaue ihm einfach gerne dabei zu, wie er jetzt so wächst und sehe ihn wahnsinnig gern beim Lachen zu.
Sie selbst haben mal gesagt, Sie hätten früher Probleme in der Schule gehabt und zwar, weil Sie sich nicht richtig konzentrieren konnten, weil Sie damals schon ständig in Bildern gedacht haben als Kind. Was für Bilder sind Ihnen da durch den Kopf gegangen zum Beispiel?
Naja, also ich glaube, es lag mal daran, dass mich hat der Unterricht unheimlich, der war für mich nicht spannend, der war für mich nicht aufregend. Also es war so, da stand vorne jemand, der hat was erzählt und ich musste die ganze Zeit zuhören.
Aber Sie haben gesagt, das lässt sich besser inszenieren.
Ja, und dann dieses Neonlicht in diesen Klassenzimmern, das hat mich wahnsinnig müde gemacht auch. Und sobald es draußen dann geschneit hat, hat mich das mehr fasziniert zum Beispiel. Und dann sind so die Gedanken, die haben sich so verselbstständigt. Und ich war von Anfang an ein sehr visueller Mensch. Und als ich dann irgendwie aus purer Verzweiflung, weil ich schon gemerkt habe, ich schlafe gleich wieder ein jetzt im Geschichtsunterricht, habe ich dann dem Lehrer mal vorgeschlagen, ob man das nicht mal wenigstens als Theaterstück vielleicht machen könnte. Ist vielleicht ein bisschen spannender, dann schauen die Leute vielleicht gerne zu. Und das fand er gut. Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich sozusagen das erste Mal
Regie geführt.
Und auch selbst gespielt sozusagen. Da war ich dann so 10. Und da habe ich so gemerkt, das ist es. Genau das ist es. Leuten was zu vermitteln auf eine unterhaltsame Art und Weise. Und das gelingt ja jetzt mit Ballon hoffentlich auch, dass es ein Thema ist, das Relevanz hat, das auch zum Nachdenken anregt, aber trotzdem unterhält.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben ja gesagt, mit 10 haben Sie zum ersten Mal gemerkt, das ist es. Ja, ich habe jetzt inszeniert, ich habe als Schauspieler auf der Bühne gestanden. Sie haben als Kind dann noch mit der Videokamera eines Nachbarn angefangen, auch selbst Filme zu drehen. Was waren das für Filme, die Sie da gedreht haben?
Naja, erstmal Actionfilme. Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich habe dann wahnsinnig gern damit auch experimentiert und bin dann, also hatte die Kamera so auf der Schulter und gehe so einen Gang entlang und komme aus Versehen auf den Zoom, also zoome rückwärts. Und dadurch ergab sich so eine Art Saugeffekt im Bild. Mhm. So. Und dann dachte ich mir, wow, ich habe jetzt was Unfassbares erfunden. Das, wenn ich mal später Filme mache, baue ich das ein und die Leute will es vom Hocker reißen. So. Dann habe ich den Weißen Hai gesehen und habe genau diesen Effekt dort erlebt.
Ich gedacht, der hat mir das weggenommen.
Habe ich gedacht, Mist, jetzt war einer vor mir dran, bis ich gecheckt habe, dass es die sogenannte Vertigo-Fahrt war, die Alfred Hitchcock bereits Jahre zuvor sozusagen erfunden hat.
Das Gemeine.
Aber zumindest für einen kurzen Moment dachte ich bin ein Filmpionier.
Sie haben ja dann sogar bei der Bundeswehr, als Sie da eingezogen wurden, einen Film gedreht.
Ja, auch aus Verzweiflung. Ja, auch da, weil ich mich so ein bisschen drücken wollte. Ich war beim sogenannten Faltschwimmbrückenzug. Das wollen Sie gar nicht wissen.
Okay, in Kürze.
Naja, das sind so schwimmende Brückenteile, die von LKWs in den Fluss geschmissen werden und dann fangen sie Boote auf und daraus werden Brücken gebaut, wo dann Militärfahrzeuge drüber fahren können. So. Und ich war aber einer der wenigen, der nur so ein Iltis-Jeep hatte. Übrigens auch eine schöne Anekdote. Ich habe dann den Hauptmann, den ich gefahren habe, irgendwann mal gefragt, wie es denn dazu kam, dass ausgerechnet ich der Einzige bin, der diesen Iltis fährt in dieser ganzen Truppe. Ja, so. Dann hat er gesagt, naja, das war so, nach der Grundausbildung habe ich angerufen bei denen und habe gesagt, schickt's mir den Lustigsten. Und somit wurde ich sein Fahrer. Und als ich ihn da eben so gefahren habe, diesen Hauptmann, habe ich irgendwann gesagt, Mensch, man könnte doch da mal einen schönen Film drehen. Na, wieder die Boote, da diese Brücken bauen und kann man ja ein bisschen Indiana Jones Musik drunter legen. Und so. Und das fand er super. Und somit konnte ich sozusagen mich 2 Wochen lang da rausziehen aus diesen ganzen Übungen, bin da rumgesprungen mit meiner Kamera, war schön während der Eiseskälte dann im Schneideraum gesessen, habe das zusammengeführt. Also im Grunde, klar könnte man sagen, der Herbig hat sich mal wieder abgeseilt, aber ich habe es ja aus Leidenschaft getan.
Genau, und die Bundeswehr hatte danach einen tollen Imagefilm mit Indiana Jones Musik drunter. Trotz dieser spektakulären Filmerfolge wurden Sie von der Filmhochschule München abgelehnt, als Sie sich da beworben haben. Erst mit welcher Begründung?
Es gab keine, das war ja das Schlimme. Also das war
Frechheit, ne?
Fand ich schon.
Die ärgern sich wahrscheinlich heute wahnsinnig. Ja, sie könnten mit einem super prominenten Schüler werben.
Aber auch da die Ironie, 20 Jahre später bekomme ich einen Anruf, ob ich denn mal nicht einen Vortrag als Dozent halten möchte. Habe ich gesagt, selbstverständlich mache ich das. Und dann bin ich dahin und der Saal war proppenvoll. Und mein Einstieg war, so, jetzt habe ich es doch geschafft.
Ja, aber damals hat sie die Absage wahrscheinlich schwer getroffen.
Absolut, ja. Ich war ja so überzeugt davon, dass das klappt, dass ich keinen Plan B hatte.
Sie haben aber dann einen Plan B entwickelt. Sie haben mit einem Freund einen Laden für Anrufbeantwortersprüche aufgemacht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Das hatte damit zu tun, dass ich 3 Jahre Fotografie studiert hatte sozusagen und mir natürlich gedacht habe, gut, wenn du Filme machen willst, musst du dich jetzt mal um den Ton kümmern. Jetzt hatte der Kumpel von mir auch eine gescheiterte Existenz, gerade die Absage einer Werbeschule bekommen. Und haben gesagt, gut, pass auf, lass uns mal überlegen, warum könnten wir denn ins Tonstudio gehen? Und dann haben wir gesagt, na, also die Leute haben alle Anrufbeantworter, das war lange vor Handys. Lass uns mal überlegen, ob wir nicht schöne Texte für die Anrufbeantworter produzieren könnten.
Also Sie haben dann wahrscheinlich Promis imitiert, oder?
Ja, wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass wir keine Sprecher haben, beziehungsweise sie nicht bezahlen können oder sie uns nicht leisten können. Und dann habe ich meinen alten Freund Rick Cavanian angerufen, der damals gerade auf dem Sprung, ich glaube, der hat gerade Abitur gemacht und wollte dann Politik studieren. Und den habe ich angerufen, weil ich so den Eindruck hatte, der hat eine ganz gute Stimme. Und dann kam der ins Studio und dann haben wir rumprobiert. Und Rick hat erstmal so Leute wie Reich Ranitzky, Willy Brandt imitiert. Ich habe dann mal mit Beckenbauer angefangen und Boris Becker. Und dann haben wir angefangen, das Zeug zu verkaufen. Haben also natürlich überhaupt kein Geld damit verdient. Das war ein wirtschaftliches Fiasko. Aber es war offensichtlich eine Marktlücke und die Radiostationen wurden auf uns aufmerksam und ich hatte mein erstes Interview und das war so lustig, dass die mich da gleich behalten haben und so.
Ja, das war der Anfang der Steinkarriere, die dann zur Bulli-Parade und zu vielen erfolgreichen Kinofilmen führte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Am Donnerstag kommt jetzt erstmal Ihr Thriller Ballon ins Kino. Wissen Sie schon, was Sie danach machen?
Nee, also ich kann ausschließen, dass ich eine Komödie mache. Das kann ich ausschließen, weil ich einfach zu viel Lust entwickelt habe am Genre.
Am Thriller-Genre?
Allgemein. Also das kann alles Mögliche sein. Es gibt ja durchaus noch andere Facetten. Ich kann fast mit jedem Genre was anfangen, außer vielleicht mit Horrorfilmen. Also das ist jetzt nicht so mein Ding, gucke ich selber nicht so gern. Aber ich habe einfach eine große Lust daran entwickelt, in die Richtung mal weiter zu denken oder zu spinnen. Ich habe da noch keine konkrete Idee. Gibt so ein paar Gedanken, die behalte ich für mich, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie sonst ein anderer vor mir macht. Aber ich bin da noch sehr unentschlossen. Ich muss natürlich jetzt mal abwarten, was der Film mit mir macht. Also überhaupt, wie der Film beim Publikum ankommt und was er dann letztendlich mit mir macht.
Sie haben ja mal gesagt, je älter ich werde, desto mehr interessiere ich mich für Geschichte. Könnten Sie sich auch einen anderen historischen Film vorstellen?
Absolut, tatsächlich. Also da gibt's, aber da sind wir.
Das war genau keine Parodie.
Ja, klar. Nee, aber da sind wir jetzt genau da, was ich vorhin gerade, ich wollte mich da so rumschlängeln, dass ich nicht verrate, was es ist. Weil es haut natürlich genau in dieselbe Kerbe. Es gibt so viele deutsche Geschichten, die man spannend erzählen kann, die man vielleicht erstmal im Drama sehen würde oder in einer Tragödie, die man aber, wie ich finde, trotzdem sehr unterhaltsam produzieren oder inszenieren kann. Und da wäre es natürlich schön, wenn Ballon da so eine kleine Tür aufmacht.
Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Am Ende der Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Das ist in Ihrem Fall gar nicht so einfach. Sie haben nämlich angeblich sogar mal einen Porsche abgelehnt, der Ihnen von Bernd Eichinger geschenkt werden sollte nach dem Erfolg von Der Schuh des Manitou. Ja. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Wieso haben Sie einen Porsche als Geschenk abgelehnt?
Also, ich sag mal so, Bernd Eichinger, der liebe Gott hab ihn selig, war für mich ein Hero. Und ein Filmproduzent ganz alter Schule. Und damals hat man noch anders gefeiert. Ja? Damals hat man auch noch andere Geschenke verteilt. Das gehörte irgendwie zu diesem Klischee und zu dieser Filmwelt dazu. So, da hat mich aber nie interessiert. So, jetzt lief dieser Schuh des Manitou so dermaßen erfolgreich, dass tatsächlich damals meine Managerin anrief und meinte, du, der Bernd, der will dir einen Porsche schenken. Und ich sagte, na komm, hör auf. Also zum einen mache ich mir so gar nichts aus Autos und zum anderen falle ich eh schon ungern auf. Ne? Also die Leute gucken eh schon, wenn ich irgendwo über die Straße gehe, jetzt sitze ich auch noch in einem Porsche. Weißt du? Und dann dieses Geschwätz, der feine Herr, ich sitze im Porsche. So, das wollte ich alles vermeiden. Ja? Und dann habe ich gesagt, red das denen aus, ich brauche keine Geschenke. 2 Wochen später ruft sie mich wieder und sagt, du, jetzt wollen sie dir ein Pferd schenken.
Sag ich, haben Sie gesagt, hätte ich doch den Porsche genommen?
Dann sag ich, sind die irre geworden? Wo soll ich den Gaul hinstellen? Ich hab ne 3-Zimmer-Wohnung in Trudering. Was soll ich denn mit dem Pferd? Red denen das aus. So, ja. Also das war wirklich, ich fand es auf eine Art und Weise natürlich total rührend auch, weil Bernd Eichinger jemand war, der das einfach auch honorieren wollte. Ne? Aber wie gesagt, ich habe. Aber jetzt zurück zu Ihrem Geschenk. Was haben Sie denn?
Also ich habe jetzt, jetzt um das kurz zu machen, ich habe jetzt ein Geschenk, das können Sie nicht ablehnen. Das frisst nämlich kein Futter und verbraucht auch kein Benzin und ist auch nicht sonderlich groß. Und wenn sie es nicht mehr wollen, können sie es einfach weiter verschenken oder wenn sie es ausgelesen haben. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche erfundenen oder tollen Stories, sondern es geht letztlich um die Annäherung an die Wahrheit. Dieses Buch heißt Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Oh,
von einem wirklich genialen Wissenschaftler und Statistiker Hans Rosling. Und ja, ich dachte auch einem so fantasiebegabten Menschen wie Ihnen.
Das finde ich ein tolles Geschenk.
Ist es manchmal wichtig, gut argumentieren zu können in der Realität.
Großartig, herzlichen Dank. Nehme ich gerne an, gebe ich auch nicht zurück, behalte ich. Haben Sie absolut den Vollen getroffen. Vielen herzlichen Dank. Viel Spaß beim Lesen
und alles Gute.
Ihnen auch, herzlichen Dank.
Vor allen Dingen für den neuen Film.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.